Radio Prag, Nachrichten.
Die Regierung will die Einheitsmehrwertsteuer noch vor Ende des Jahres. Tschechien unterstützt ein hartes Vorgehen gegen Libyen. Der tschechische Botschafter in Afghanistan weist zurück, er sei Ziel von US-Psychospielen geworden. Die geplante Einführung eines Einheitsmehrwertsteuersatzes zur Finanzierung der Rentenreform könnte bereits dieses Jahr kommen. Am Freitag einigten sich die Ressortchefs der 7 vorrangig betroffenen Ministerien und Premier Netschas darauf, so schnell wie möglich den reduzierten Mehrwertsteuersatz auf viele Produkte abzuschaffen. Wenn möglich, solle die Anpassung an den regulären Satz von 20% bereits im 4. Quartal dieses Jahres geschehen, so Netschas nach dem Treffen mit den Ministern. Bei der Opposition löste der Beschluss Verwunderung aus. Die Regierung wolle damit Löcher im Staatshaushalt stopfen, so der stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokraten Zdeněk Škromach. Premier Netschas versicherte, dass die Mehreinnahmen durch die Mehrwertsteuererhöhung ausschließlich zur Sicherung der Renten verwendet würden. Tschechien vertritt wie Georgien eine harte Linie gegen das autoritäre Regime des libyschen Machthabers Gaddafi. Dies sagte Außenminister Karel Schwarzenberg nach einem Treffen mit seinem georgischen Amtskollegen Grigol Vašace am Freitag in Prag. Bei Sanktionen gegen Libyen werde sich Tschechien an der Haltung der EU orientieren, so Schwarzenberg. Am Freitag hatte sich die EU auf mehrere Sanktionen gegen das Gaddafi-Regime verständigt. So sollen unter anderem Konten gesperrt und Einreiseverbote verhängt werden. Knapp eine Woche nach dem Ausbruch der Revolte in Libyen gehen die Truppen von Gaddafi weiterhin brutal gegen die Aufständischen vor. Der tschechische Botschafter in Afghanistan, Petr Pelc, hat Spekulationen zurückgewiesen, er sei Ziel von illegalen Psychotricks der Amerikaner geworden. Mit dem betreffenden US-General, der angeblich ein Spezialteam für psychologische Kriegsführung leitete, sei er nur zweimal zusammengetroffen, so Pelc gegenüber der Presseagentur CTK. Die Treffen hätten immer in einer großen Gruppe weiterer Botschafter stattgefunden. Der US-General in Afghanistan soll illegale Psychotricks gegen westliche Politiker angeordnet haben, um mehr Geld und Soldaten für den Kriegseinsatz locker zu machen. Das hatte das Magazin Rolling Stone am Donnerstag im Internet berichtet. Angeblich erhielt ein Spezialteam für psychologische Kriegsführung den Auftrag, Entscheidungsträger zu manipulieren, unter ihnen auch der tschechische Botschafter. Im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Direktwahl des tschechischen Präsidenten haben die oppositionellen Sozialdemokraten vorgeschlagen, die Amtszeit des Staatsoberhauptes um ein Jahr zu verlängern. Würde der Staatspräsident alle 6 anstatt 5 Jahre gewählt, könnte der Urnengang zusammen mit den Teilwahlen zum Senat abgehalten werden. Auf diese Weise würde gespart, erläuterte der sozialdemokratische Abgeordnete Jeronim Tejc am Freitag. Die Frage einer längeren Amtszeit des Staatspräsidenten wollen die Sozialdemokraten bei den nächsten gemeinsamen Treffen mit der Regierungskoalition einbringen. Die Teilwahlen zum Senat werden alle 2 Jahre im Herbst abgehalten. Dabei wird jeweils 1/3 der Senatoren neu bestimmt. Zum Sport. Tennisspieler Tomáš Berdych ist beim ATP-Turnier in Dubai im Halbfinale verletzungsbedingt ausgeschieden. Wegen Krämpfen im linken Bein gab der Tscheche die Begegnung gegen den Serben Novak Djokovic am Freitag im 3. Satz auf. Den 1. Satz hatte Berdych mit 7:6 für sich entschieden, den 2. mit 2:6 verloren und im 3. lag er mit 2:4 zurück. Noch nicht geklärt ist, ob Berdych am 1. Märzwochenende in der 1. Runde des Davis Cups gegen Kasachstan für das tschechische Team antreten kann. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Auch am Samstag liegt Tschechien unter Hochdruckeinfluss. Bei heiterem bis klarem Himmel steigen die Tagestemperaturen auf Höchstwerte von -1 bis +3 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern bei -3 Grad Celsius. Nur im Nordosten des Landes ist es am Anfang neblig trüb mit leichtem Schneefall. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. Heute laden wir Sie, so wie jetzt an jedem zweiten Freitag, zu einem weiteren Spaziergang durch Prag ein. Unser Weg führt uns diesmal in das Nationale Technikmuseum, das erst neulich wiedereröffnet wurde. Davor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Zum Beginn der Sendung aber hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Gaddafi war in Prag willkommen. Die kommunistischen Regierungen der ehemaligen Tschechoslowakei haben Libyens Diktator al-Gaddafi zweimal in Prag empfangen. und Pressefreiheit in Tschechien. Zu diesem Thema hat Radio Prag mit dem Medienwissenschaftler Jan Jirák gesprochen. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Die Libyen-Krise beherrscht die Titelseiten der Tageszeitungen. In einer Zeit, wo internationale Organisationen über Sanktionen gegen das Gaddafi-Regime beraten, erinnerte das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen am Freitag an ein Kapitel aus der Außenpolitik der kommunistischen Tschechoslowakei. Ein Kapitel, das bislang im Zusammenhang mit der heutigen Libyen-Krise unerwähnt blieb. Es sind die Beziehungen, die die kommunistischen Machthaber der ehemaligen Tschechoslowakei einst mit dem libyschen Staatsführer Gaddafi pflegten. Zwar waren damals die tschechoslowakischen Waffenlieferungen der Hauptgrund für Gaddafis damalige Besuche in Prag, doch was sonst noch dahinter steckte, das erfahren Sie im Beitrag von Martina Schneibergova.
Heute ist der höchste Vertreter der libyschen Revolution, Oberst Gaddafi, zu einem Freundschaftsbesuch in der Tschechoslowakei eingetroffen. Der hohe Gast wurde auf dem Flughafen begrüßt, hieß es in den Fernsehnachrichten von 1982. Es folgte die Aufzählung aller Genossen mit Staatspräsident Husák an der Spitze, die den Revolutionsführer aus dem afrikanischen Land willkommen hießen. 1982 erlebte Prag bereits den zweiten Besuch des libyschen Führers in der Tschechoslowakei. Zum ersten Mal war Gaddafi 4 Jahre zuvor an der Moldau zu Gast. Es sei ein sehr stark verfolgtes Ereignis gewesen, sagt der Historiker und Archivar des tschechischen Fernsehens Karel Sieber.
Damals wusste jeder, wenn ein arabischer Führer nach Prag kommt, kommt er, um Waffen zu kaufen. Das war eine Tradition seit den 1950er Jahren. Gaddafi erinnerte bei dem Prag-Besuch 1978 an den tschechoslowakisch-ägyptischen Waffenkontrakt. Er machte auch bei den offiziellen Zeremonien kein Hehl daraus, dass er wegen großer Waffenlieferungen gekommen sei. Die Tschechoslowakei wollte ihm die Waffen natürlich verkaufen, aber die offizielle Führung war nicht gerade begeistert, dass er davon so laut sprach.
Denselben Verlauf und Zweck hatte Sieber zufolge auch der zweite Besuch von Gaddafi in Prag im Jahre 1982. Von den damals sehr guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern zeugt laut dem Historiker auch die Tatsache, dass der damalige tschechoslowakische Staatsoberhaupt Husák, der nicht gerade reiselustig war, 1981 Gaddafi sogar persönlich besuchte. Der libysche Diktator habe vor allem eines mit den kommunistischen Führern gemeinsam gehabt, so der Historiker.
Der beiderseitige Berührungspunkt war der gemeinsame Feind, Israel, die USA und der ganze Westen. Es ist aber interessant, dass sich Gaddafi mit seinem sogenannten islamischen Sozialismus ansonsten mit den Kommunisten in der Tschechoslowakei kaum verstand. Gaddafi unterbreitete ihnen damals mehrere Vorschläge, auf die sie nicht reagierten. Beispielsweise schlug Gaddafi vor, in Prag eine Moschee zu erbauen. Oder er verlangte auch, den Tag der Arbeit vom 1. Mai auf den 1. September, den Tag seiner libyschen Revolution, zu verschieben. Was die beiden Regime, das libysche und das tschechoslowakische, verband, waren nur der gemeinsame Feind und die großen Waffenlieferungen.
Den tschechoslowakischen Kommunisten fehlte in Libyen eine Regierungspartei, mit der sie die Kontakte auf der Parteiebene hätten entwickeln können, fügt Karel Sieber hinzu. Dass es eine solche Partei nicht gab, sei für die damalige Führung der Tschechoslowakei unangenehm gewesen, meint er. Gefragt nach dem Ausgang der heutigen Libyen-Krise, wagte sich der Historiker jedoch nicht festzulegen, wie sich Gaddafi seiner Meinung nach weiter verhalten werde. Man müsse auf das Beste hoffen und sich auf das Schlimmste vorbereiten, sagte Karel Sieber, Mitarbeiter des tschechischen Fernsehens.
Martina Schneibergova berichtete über die Beziehungen der ehemaligen Tschechoslowakei zum libyschen Diktator Gaddafi. Themenwechsel. Woran glaubt Europa? Diese Frage wird derzeit im Prager Goethe-Institut gestellt. In einer 7-teiligen Veranstaltungsreihe diskutieren deutsche und tschechische Experten gemeinsam mit dem Publikum über abstrakte Themen wie Freiheit, Religion und Währungsunion. Dieses Mal waren Gemma Pürzgen von Reporter ohne Grenzen und der Medienwissenschaftler Jan Jirák eingeladen. Debattiert wurde über Pressefreiheit. Corinna Anton war dabei und hat mit Jan Jirák über die tschechischen Medien gesprochen.
Já myslím, že legislativní prostředí je velmi liberální a do značné míry.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind sehr liberal und sie fördern im Wesentlichen die Pressefreiheit. Von den Grundrechten bis zu den Pressegesetzen, ich denke, da steht es sehr gut um die Pressefreiheit in Tschechien.
Myslím, že jsme na tom velmi dobře.
So Jan Jirák, Medienwissenschaftler an der Karls-Universität bei der Diskussion im Goethe-Institut. Auf einer weltweiten Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Tschechien auf Platz 23 von 178. Gemma Pörzken, Vorstandsmitglied von Reporter ohne Grenzen, macht sich innerhalb Europas momentan mehr Sorgen um Frankreich, Italien und Ungarn. Dennoch gibt es auch hierzulande Kritisches zu berichten. Zum Beispiel den Missbrauch der Pressefreiheit zu Marketingzwecken, wie Jan Jirák erklärt.
Einerseits nutzen die Medien den Begriff, um sich ein Image aufzubauen. Weil sie die Pressefreiheit haben, glauben sie, auch Telenovelas und Seifenopern haben zu können. Andererseits arbeiten die Medien mit dem Begriff Pressefreiheit, um damit das oft unverdiente Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. Sie gehen nach dem Motto vor, fragt nicht, wir verdienen euer Vertrauen, ja, ihr müsst uns sogar vertrauen, weil wir die Freiheit haben.
Vor 2 Jahren allerdings sahen viele tschechische Journalisten diese Freiheit bedroht. Ein neues Pressegesetz, das im April 2009 in Kraft trat, empfanden sie als so strikt, dass sie es als Maulkorbgesetz bezeichneten. Der Medienwissenschaftler Jirák sieht das Gesetz heute anders.
Já myslím, že to v praxi mnoho neznamenalo. Ten zákon byl.
In der Praxis hatte das Gesetz keine großen Auswirkungen. Es war darauf ausgelegt, dass Journalisten die Dokumente, wie zum Beispiel Abhörprotokolle, die sie unter anderem von der Polizei bekommen, nicht veröffentlichen dürfen und dass sie manche Daten nicht bekannt geben dürfen, wie zum Beispiel die Namen von Verdächtigen. Ich denke sogar, dass es vernünftig war, die Nennung der Namen von Verdächtigen zu verbieten, denn die tschechischen Medien halten sich nicht allzu sehr an die Unschuldsvermutung. Ansonsten wird das Gesetz bis jetzt nirgends vollständig eingehalten und es durchläuft gerade eben einen Änderungsprozess.
Das sogenannte Maulkorbgesetz soll jetzt wieder abgeschwächt werden. Die Regierung hatte im Januar eine entsprechende Novelle verabschiedet, über die nun in den beiden Kammern des Parlaments abgestimmt wird. Der Regierungsnovelle zufolge sollen Journalisten die Namen von Verdächtigen veröffentlichen dürfen, wenn es im öffentlichen Interesse ist. Das heißt, wenn es zum Beispiel um Korruption von Politikern oder hohen Funktionären geht. Ein weiterer Kritikpunkt am Zustand der tschechischen Medien kam bei der Diskussion im Goethe-Institut aus dem Publikum. Es fehle in der tschechischen Presse an Kommentaren. Dazu der Medienwissenschaftler.
Selbstverständlich gibt es in den tschechischen Medien Texte, die als Kommentare bezeichnet werden. Ihre Schwäche liegt allerdings darin, dass sie nur Behauptungen sind, Meinungen und Statements. Es entwickelt sich hier nur sehr langsam etwas, was ich Argumentationskunst nennen würde. Nur wenige Kommentare stellen die Argumente vor, wägen ab und folgern dann etwas daraus. Die meisten sagen uns einfach nur, was wir denken sollen, aber das ist kein Kommentar.
Die Unabhängigkeit der Medien vom Staat, so Jirák, sei in Tschechien durch die Gesetzeslage gesichert. Allerdings gäbe es zumindest beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine ökonomische Abhängigkeit vom Staat, da das Parlament die Höhe der Rundfunkgebühren festlegt.
Und das war's auch schon wieder im Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Die nachfolgende Sendezeit ist nun wie immer für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. In der heutigen Lektion hat Markéta Kachlíková für Sie mehrere Vokabeln zum Thema Februar zusammengestellt. Mit ihrem Studio liest Martin Šimonek.
Der Februar,
Unor,
ist fast schon vorbei. Von daher ist es höchste Zeit, den Namen dieses Wintermonats etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie beim Januar und allen weiteren Monaten hat das Tschechische auch für den Februar keine Variante des lateinischen Februarius, sondern ein eigenes spezielles Wort.
Únor.
Im Unterschied zum Januar,
Leden,
bei dem wir auf den ersten Blick das Eis,
Led,
gesehen haben, ist die Bedeutung von
Únor
etwas verhüllter. Doch bei näherer Betrachtung findet man darin den Wortstamm
Nor,
der auf das Verb
Noritze,
also versinken, hinweist. Im Februar geht der Winter in der Regel zu Ende. Das Eis taut und die Eisschollen versinken im Wasser.
Noritze.
Es soll sich um einen feuchten Monat handeln, in dem der Frost nachlässt,
Mraz povoluje,
und das Tauwetter
Obleva
beginnt. Für die Natur ist aber vorzeitiges Tauwetter nicht sehr günstig, denn dadurch droht, dass der Frost im März zurückkehrt. Darauf verweisen auch einige Bauernregeln, die mit dem Februar verbunden sind. Wie etwa, ist der Februar weiß, werden die Felder stärker.
Únor bílý, pole sílí.
Oder, das Wasser im Februar, es schadet dem Feld.
Únorová voda, pro pole škoda.
In der Vergangenheit wurde der
Únor
in einer konkreten Bedeutung großgeschrieben. Es hing mit dem 25. Februar zusammen, dem Tag, an dem hierzulande die Kommunisten im Jahr 1948 an die Macht kamen. Man sprach dann vom
Únor
mit einem großen U bzw. vom siegreichen Februar.
Vítězný Únor.
Diese Bezeichnung galt 40 Jahre lang, bis zur Wende von 1989, die nicht nur das kommunistische Regime, sondern auch den Begriff siegreicher Februar in die Geschichte verbannte. Heute hat der Februar nur noch eine eigene Art. Im Vergleich zu anderen Monaten ist er kürzer. Doch gerade an der Zahl seiner Tage erkennt man, ob wir ein Schaltjahr,
Přestupný rok,
haben oder nicht. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Sie hörten die aktuelle Ausgabe unseres Sprachkurses und nun zu unserem letzten Thema für heute. Es ist das größte Technikmuseum in Tschechien. Was seine Sammlungen anbelangt, gehört es sogar zu den größten Museen dieser Art in Europa. Das Nationale Technikmuseum im Prager Stadtteil wurde nach einer gründlichen Instandsetzung Mitte Februar wiedereröffnet. In unseren vorherigen Sendungen haben wir Ihnen schon über die Verkehrshalle und die neue Ausstellung über die Architekturgeschichte im Technikmuseum berichtet. Im folgenden Spaziergang durch Prag führt sie Martina Schneiberger vor allem durch das neue Fotoatelier des Museums.
Spaziergang durch Prag. Nach 4 Jahren öffnete das monumentale funktionalistische Gebäude auf der Lednerhöhe seine Tore wieder für die Öffentlichkeit. Auf einer Fläche von mehr als 5500 Quadratmetern können die Besucher rund 5000 Exponate sehen, erzählt Museumsleiter Karel Xander. Das Nationaltechnikmuseum wurde für Kinder und ewig junge Interessenten im Alter von 6 bis zu 70 Jahren geöffnet. Bei den jüngsten Renovierungsarbeiten wurde das Gebäude des Museums, das aus den 1930er Jahren stammt, erst zu Ende gebaut. Es klingt absurd, aber es ist genauso, sagt Karel Xander. Der Grund ist der, dass der ursprüngliche architektonische Entwurf einst beim Umbau des Interieurs nicht berücksichtigt wurde. Das Gebäude diente zudem bis in die 1990er Jahre nicht nur dem Technikmuseum, sondern auch anderen Institutionen. Das Museumsgebäude wurde jetzt nach dem ursprünglichen Entwurf instand gesetzt und ist von nun an zum ersten Mal in seiner 70-jährigen Geschichte nur für Museumszwecke bestimmt. Die komplette Renovierung des Gebäudes dauerte 1621 Tage. Nun können die Besucher 5 neu installierte Ausstellungen besichtigen. Die Verkehrshalle, das völlig neu eröffnete Fotoatelier sowie Ausstellungen über die Drucktechnik, die Astronomie und Architektur. Die Architekturausstellung ist ebenso ganz neu. Rechts vom Museumseingang geht es in das neu eröffnete Fotoatelier. Beim Betreten des dunklen Raums hat man das Gefühl, man befindet sich in einem noblen Atelier vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Kurator Peter Kliment erklärt. Das Fotoatelier ist der erste Teil der neuen Museumsausstellung über die Geschichte der Foto- und Filmtechnik. Es wurde im Raum mit einer Glasdecke eingerichtet. Dies inspirierte uns dazu, alles ja so zu gestalten, wie es in einem Fotoatelier am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ausgesehen hat. Zu der Zeit war die Elektrizität noch kaum verbreitet. Die Fotografen machten die Fotos seit der Erfindung der Fotografie im Jahre 1839 bis in die 1920er Jahre in ähnlichen Räumlichkeiten, denen auch die Maler gearbeitet haben. Meistens waren es Dachbodenzimmer mit einer Glasdecke, denn sie nutzten das Tageslicht beim Fotografieren. Hier kann man sich eine Vorstellung von der Einrichtung eines solchen Fotoateliers machen. Unter der Glasdecke hängen weiße, lichtstreuende Textilien und schwarze Blenden. Der Fotograf musste die Beleuchtung der Szene, das fotografische Bild, mit Hilfe dieser einfachen Mittel gestalten und er nutzte dabei das Tageslicht. Für die Besucher sind im Fotoatelier einige interaktive Programme vorbereitet. Diejenigen, die sich mehr für die historische Fototechnik interessieren, können an Workshops teilnehmen, bei denen sie sich im historischen Atelier ablichten lassen. Sie können auch lernen, die klassischen Fotografien zu entwickeln. Aus dem nostalgisch aussehenden Fotoatelier kommt man in eine Ausstellung, die die einzelnen Etappen der Fototechnik dokumentiert. Nicht nur Fotogeräte, sondern auch alte Originalfotos kann man hier bewundern. Peter Kliment macht auf eine der ausgestellten Daguerreotypien aufmerksam. Die Daguerreotypie ist eine Fotografie auf einer spiegelglatt polierten Silberoberfläche. Träger ist in der Regel eine versilberte Kupferplatte. Die überhaupt älteste Daguerreotypie, die hier zu sehen ist, stammt nicht aus den Sammlungen des Technikmuseums. Sie stammt aus dem Schloss Kinschwart und wurde uns vom tschechischen Denkmalschutzamt geliehen. Sie hat eine interessante Geschichte. Der französische Erfinder Louis Daguerre hatte sie mit weiteren Daguerreotypien in einer Serie noch vor der Erfindung der Fotografie hergestellt. Eine dieser Daguerreotypien hat der Kanzler Metternich geschenkt. Im Geschoss des Museums unweit des Fotoateliers befindet sich des Weiteren die Ausstellung über Astronomie. In einem dunklen Labyrinth aus Glas schweben einzigartige Exponate, die die Geschichte der astronomischen Erkenntnisse der letzten 6500 Jahre dokumentieren. Zu sehen sind hier Mess- und Navigationsgeräte, die einige hundert Jahre alt sind. Die ältesten davon stammen aus dem 15. Jahrhundert. Die Besucher können hier auch einen echten Meteoriten anfassen. Die Verkehrshalle, die direkt gegenüber dem Haupteingang liegt, wird für den Hauptmagneten des Museums gehalten. Martin Ebel leitet im Nationalen Technikmuseum die Sektion für Architektur. Seinen Worten zufolge wurde auch nach der gründlichen Instandsetzung der Genius Loci des Museums beibehalten. Der Genius Loci ist mit dem Gebäude, der Verkehrshalle und dem ganzen Ort verbunden. Einige Generationen haben das Museum inzwischen besucht. Jeder von uns hat das Museum schon als Kind besucht und kam später mit den eigenen Kindern hierher. So entsteht der Genius Loci. Zu den am meisten bewunderten Exponaten der Verkehrshalle gehören beispielsweise die Feuerwehrspritze aus dem Jahre 1795, die erfolglos beim Brand des Prager Nationaltheaters eingesetzt wurde, oder das Automobil Benz Victoria aus dem Jahr 1898 sowie das Jagdflugzeug Spitfire aus dem Jahre 1945. Besichtigen kann man hier auch einen Eisenbahnwaggon aus dem Jahre 1891. Es ist der einzige erhaltene Waggon des Salonzugs von Kaiser Franz Joseph. Das Nationaltechnikmuseum ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In unseren Sendungen haben wir bislang noch nicht die Ausstellungen über die Geschichte der Drucktechnik und der Astronomie besucht. Dies möchten wir in einer der nächsten Ausgaben des Spaziergangs durch Prag noch nachholen. In der heutigen Sendung war im Zusammenhang mit der im Museum ausgestellten historischen Feuerwehrspritze über den Brand des Prager Nationaltheaters die Rede. Falls Sie wissen, in welchem Jahr zu diesem vernichtenden Brand kam, können Sie es uns schreiben, denn so lautet auch die heutige Quizfrage, für deren richtige Beantwortung Sie ein Buch über Prag gewinnen können. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 120 99 Prag 2. In der Quizfrage von der Januarsendung über das Landwirtschaftsmuseum haben wir eben nach dem Nationalen Technikmuseum gesucht, das neben dem Landwirtschaftsmuseum im Stadtteil Lettnau steht. Eine CD mit Barockmusik aus Böhmen geht an Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Gerchhausen. Herzlichen Glückwunsch!
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.